Ich habe euch heute ein Wort der Ermutigung mitgebracht. Ich hoffe, es wirkt auch. Es stammt aus dem Brief an die Gemeinde in Rom, den Paulus geschrieben hat. Und wahrscheinlich war das auf seiner dritten Missionsreise, also etwa 50 Jahre nach Christus. Da schrieb der Apostel von Korinth aus einen Brief an die Christengemeinden in Rom. Und es müssen mehrere größere Gemeinden gewesen sein, bestehend aus Diaspora-Juden, also die ausgezogen waren, aber auch aus Nichtjuden, aus Sklaven und Freigelassen, also ein ziemliches Sammelsurium von Christen. Paulus hatte diese Gemeinden nicht selbst gegründet. Sie kannten ihn also noch nicht und deshalb vermutet man, stellt er sich vorab in einem Brief den Schwestern und Brüdern in Rom vor. Und in den Kapiteln 12 bis 15 etwa geht es schwerpunktmäßig um die Gestaltung des Gemeindelebens. Ich lese aus dem 13. Kapitel und beginne mit dem Vers 8. Dort schreibt der Apostel Paulus: Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr immer füreinander schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl und Begehren sind, wie auch alle anderen Gebote, in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemandem Schaden zu. Und deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gesetz. Führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Und jetzt kommt der Vers. Wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber, der Tag der Erlösung kommt bald. Deshalb lebt nicht in der Finsternis mit ihren bösen Taten, sondern greift zu den Waffen des Lichts. Greift zu den Waffen des Lichts. Ich habe meine Gliederung so aufgefasst, dass ich sage, im ersten wollen wir darüber nachdenken. Seit über 2000 Jahren haben wir uns eingerichtet mit allen Aufs und Abs des Lebens. Dann möchte ich euch eine nachdenkliche Geschichte vortragen. Und zum Schluss heißt es dann, wacht auf, wake up, a brand new day. Ja, seit 2000 Jahren warten wir auf diesen großen Tag, an dem Jesus wiederkommt. Aber wir haben uns auch eingerichtet in unserem Gemeindeleben, in unserem persönlichen Leben. Wir haben alles gut organisiert. Wir sind gefeit gegen die Aufs und Abs unseres Lebens und auch in der Gemeinde. Und wir wissen ja auch, dass Jesus wiederkommen wird. Denn in der Apostelgeschichte wird zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dort lesen wir im 15. Kapitel, danach werde ich zurückkommen und das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen. Und der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt, wenn er wiederkommt, also wenn Jesus wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um deren Rettung zu bringen, Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Aber ich denke, wir haben uns eingerichtet, es uns so angenehm als möglich gemacht. Und ich muss für mich bekennen, ich denke auch nicht jeden Tag an das Wiederkommen von Jesus. Eine liebe Schwester aus dieser Gemeinde hat vor einiger Zeit im Gottesdienst mal ein Zeugnis gesagt. Sie sprach von dem Gleichnis der 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben. Und zwar die mit und die ohne Öl. Sie sagte, es sei Gnadenzeit und meinte damit auch, dass wir doch von unserem Öl abgeben sollten, damit Menschen gerettet werden. Das hat mich damals sehr beeindruckt und auch zu diesem Predigtthema angeregt. Wir sind Mitglieder oder Freunde dieser Gemeinde und wir kommen hierher, um Gottes Wort zu hören, um getröstet zu werden. Erinnert ihr euch noch an die Jahreslosung vom letzten Jahr? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, hieß es dort. Aber leben wir wirklich in der Erwartung auf diesen großen Tag der Wiederkehr von Jesus? Welche Hoffnung haben wir? Träumen wir oder wachen wir? Sind wir bereit, wenn Jesus kommt? Haben wir genügend Öl? Wir wissen ja, dass Öl ein Bild in der Bibel ist für den Heiligen Geist. Greift zu den Waffen des Lichts, haben wir gehört. Ich möchte mal drei davon nennen. Es ist einmal die Liebe, die Barmherzigkeit und die Freundlichkeit. Und bei der Liebe geht es nicht um Erotik, sondern gemeint ist die Agape-Liebe, die Liebe, die den Menschen liebt, einfach nur weil er da ist, weil er ein Geschöpf, eine Kreation Gottes ist, der ihn auch unendlich liebt. Und Barmherzigkeit meint, dass ich nachsichtig mit ihm bin, auch wenn er nicht so ist und so funktioniert, wie ich mir das wünsche. Nachsichtig und liebevoll, auch wenn er in meinen Augen so ein richtiger Armleuchter ist. Und Freundlichkeit? Ja, Freundlichkeit gegen jedermann, weil das Entspannung schafft, weil das entkrampft, weil das Zusammenleben von Menschen immens verbessert. Das sind die drei Waffen, drei Waffen des Lichts. Ich habe dazu eine Geschichte gefunden, die mich immer wieder, wenn ich sie lese, sehr berührt und die aber ein Stückchen deutlich macht, worum es geht, was hier gemeint ist. Der Autor Reinhard Sandbote schreibt: Eines Tages, ich war gerade im ersten Jahr in der Schule, sah ich ein Kind aus meiner Klasse nach Hause gehen. Sein Name war Michael. Es sah so aus, als würde er alle seine Bücher mit nach Hause nehmen. Und ich dachte mir, warum nimmt man wohl jemand am Wochenende, am Freitag seine Bücher mit nach Hause? Das muss ja ein richtiger Dummkopf sein. Mein Wochenende hatte ich schon verplant mit meinen Freunden, also zuckte ich mit den Schultern und ging weiter. Da bemerkte ich eine Gruppe Kinder, die in seine Richtung liefen. Sie rempelten ihn an, schlugen ihm seine Bücher aus den Armen und schubsten ihn so, dass er in den Schmutz fiel. Seine Brille flog durch die Luft und ich beobachtete, wie sie etwa 3 Meter neben ihm im Gras landete. Er schaute auf und ich sah diese schreckliche Traurigkeit in seinen Augen. Mein Herz wurde weich. Ich ging zu ihm rüber. Er kroch am Boden umher und suchte seine Brille und ich sah Tränen in seinen Augen. Als ich ihm seine Brille dann gab, sagte ich: Du weißt das, das sind doch Blödmänner, diese Typen. Er schaute zu mir auf und sagte: Danke. Ein großes Lächeln zierte sein Gesicht. Es war eines jener Lächeln, die wirkliche Dankbarkeit zeigten. Ich half ihm, seine Bücher aufzuheben und fragte ihn, wo er denn wohne. Und er stellte sich heraus, dass er ganz in meiner Nähe wohnte. Und deshalb fragte ich ihn, warum ich ihn vorher nie gesehen hätte. Er erzählte mir, dass er zuvor eine Privatschule besucht hatte. Also ich hätte mich niemals mit einem Privatschulkind abgegeben. Den ganzen Nachhauseweg unterhielten wir uns und ich trug seine Bücher. Er war eigentlich ein cooler Typ. Ich fragte ihn, ob er Lust hätte, mit mir und meinen Freunden am Samstag Fußball zu spielen. Er sagte zu und wir verbrachten das ganze Wochenende zusammen. Und je mehr ich Michael kennenlernte, desto mehr mochte ich ihn. Und meine Freunde dachten genauso. Es begann der Montagmorgen und auch Michael mit seinem riesigen Bücherstapel war wieder da. Ich stoppte ihn und sagte, oh Mann, mit diesen Büchern wirst du eines Tages doch mal so richtige Muckis bekommen. Er lachte und gab mir einen Teil der Bücher. Während der nächsten 4 Jahre wurden Michael und ich richtig gute Freunde und als wir älter wurden, dachten wir beide über das College nach. Michael entschied sich für Wien und ich mich für Salzburg. Und ich wusste, dass wir immer Freunde sein würden und diese Kilometer zwischen uns niemals ein Problem darstellen würden. Er wollte Arzt werden und ich hatte vor, eine Fußballerkarriere zu machen. Michael war der Abschiedsredner unserer Klasse. Ich neckte ihn die ganze Zeit, indem ich sagte, er sei ein Dummkopf, dass er sich auf sowas einließe. Er musste also die Rede für den Schulabschluss vorbereiten. Ich selbst war so froh, dass ich nicht derjenige war, der sprechen musste. Am Abschlusstag sah ich mit Michael. Er sah großartig aus. Er war einer von denen, die während der Schulzeit zu sich gefunden und ihren eigenen Stil entwickelt hatten. Er hatte mehr Verabredungen als ich. Alle Mädchen mochten ihn. Manchmal war ich richtig neidisch auf ihn. Und heute war einer dieser Tage. Ich konnte sehen, dass er wegen der Rede sehr nervös war. Und deshalb gab ich ihm einen Klaps und sagte, hey, großer Junge, du bist großartig. Er sah mich mit einem jener Blicke an, die wirklich dankbaren und lächelte. Danke, sagte er. Als er seine Rede begann, räusperte er sich kurz und fing an. Er sagte, der Abschluss ist eine Zeit, um denen zu danken, die dir halfen, diese schweren Jahre zu überstehen. Deinen Eltern, deinen Lehrern, deinen Geschwistern, vielleicht einem Trainer, aber am meisten deinen Freunden. Ich sage euch, das beste Geschenk, das ihr jemand geben könnt, ist eure Freundschaft. Lasst euch eine Geschichte erzählen. Ich schaute meinen Freund etwas ungläubig an, als er von dem Tag erzählte, an dem wir uns das erste Mal trafen. Er hatte geplant, sich an diesem Wochenende umzubringen. Und er erzählte weiter, dass er seinen Schrank in der Schule ausgeräumt hatte, sodass es seine Mutter später nicht tun müsste, und er trug sein ganzes Zeug nach Hause. Er schaute mich an und lächelte. Gott sei Dank, ich wurde gerettet. Mein Freund hat mich vor dieser unsäglichen Sache bewahrt. Und ich konnte spüren, wie die Zuschauer den Atem anhielten, als dieser gut aussehende, beliebte Junge von einem seiner schwächsten Augenblicke im Leben erzählte. Ich bemerkte, wie seine Mutter und sein Vater lächelnd zu mir rübersahen, genau dasselbe dankbare Lächeln. Niemals zuvor hatte ich eine solche tiefe Verbundenheit gespürt. Unterschätze deshalb niemals die Macht deines Handelns. Durch eine kleine Geste kannst du das Leben einer Person ändern, zum Guten oder zum Bösen. Gott setzt uns alle ins Leben des anderen, um uns gegenseitig zu unterstützen, auf jede Art und Weise. Ich muss gestehen, diese Geschichte rührt mich immer wieder an. Sie ist für mich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir unsere Waffen des Lichts, die Liebe, die Barmherzigkeit und Freundlichkeit einsetzen können. Und wir gehen einem hellen Tag entgegen. Wir gehen ins Licht. Es gibt einen kanadischen Rocksänger, Bryan Adams heißt er, der in seinem Beruf eigentlich sehr erfolgreich ist. Seine Konzerte sind überall auf der Welt ausverkauft. Von dem habe ich ein Lied kürzlich gehört. Das heißt, Wake up, it's a brand new day. The Brand New Day. Er besingt darin mit seine Freundin, mit ihm auf eine aufzubrechen und auf eine große Reise zu gehen. Und der Refrain lautet: get up, wake up, it's a brand new day. Steh auf, wach auf, es ist ein brandneuer Tag. Ja, wacht auf, liebe Gemeinde, Rettung zieht auf. Wacht auf, es ist ein brandneuer Tag. Ja, lasst uns aufwachen und die Waffen des Lichts ergreifen. Wir wollen nicht länger gefangen sein von unseren Sorgen und Nöten. Davon gibt es bestimmt mehr als genug. Finanzielle Sorgen, Gesundheit, Arbeit, Beziehungen, vieles, was uns bremsen könnte. Und in solchen Situationen verkriechen sich viele Menschen. Bloß weg ins Bett, Decke drüber, Licht ausschalten. Aber wir wollen das nicht. Was ist es, was uns hier in Halberstadt herunterzieht? Lass das nicht zu. Jesus ist größer. Jesus ist Sieger. Rettung zieht auf. Der große Tag rückt immer näher. Wacht auf. Das wird ein guter Tag. Ja, liebe Geschwister, der Himmel ist unser Ziel. Der Himmel ist unser Ziel und das ist ein wundervolles, ein gigantisches, ein herrliches Ziel. Wow. Das ist ein Ziel, auf das wir uns nur freuen können. Freut euch, sage ich, und abermals sage ich, freut euch alle auf das große Himmelsziel. Und wir sind schon jetzt Bestandteil dieser Gotteswelt. Wir leben auf dieser Erde, die noch einmal erneuert werden wird. Aber wir haben schon jetzt die Staatsbürgerurkunde der Gotteswelt in unserem Besitz. Diese Urkunde wurde vor etwa 2000 Jahren in Jerusalem auf der Schädelstätte unterzeichnet. Und er zeichnet mit dem Blut des Lammes, mit dem Blut des Gottessohnes, Jesus Christus von Nazareth. Und seitdem haben wir dieses Bürgerrecht. Und das ist nicht nur ein frommer Gedanke, das ist ganz real. Das ist keine Philosophie, das ist kein frommer Wunsch. Gottes Reich, das ist Herrlichkeit. Der Theologe Fritz Rienecker schreibt im Lexikon der Bibel: Die Herrlichkeit Gottes ist einer der zentralsten Begriffe der Bibel. Er bezeichnet vor allem im Blick auf Gott, dessen Hoheit, dessen Majestät und den überirdischen Glanz, der von seiner Nähe ausgeht. Diese Herrlichkeit ist zugleich Wesensmerkmal des Reiches Gottes, der ewigen, unvergänglichen Gotteswelt. Im Unterschied zu unserer irdischen, verweslichen und vergänglichen Welt. Einen kleinen Einblick über die Zustände im Himmel erhalten wir, wenn wir im Propheten Jesaja lesen, 11. Kapitel, 6 weitere. Da steht: Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Löwe frisst Heu wie das Rind, der Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper und ein Kind greift in die Höhle der Otter. Das sind Bilder aus der damaligen Zeit, aber sie zeigen den Frieden, die Unbeschwertheit und die Reinheit Gottes. Und ich finde, das hört sich doch gut an, oder? Allerdings, an der Herrlichkeit Gottes partizipieren wir aber nur, wenn wir uns auf den Sohn Gottes einlassen. Herrlichkeit Gottes bedeutet nämlich auch, tadellos, fehlerfrei, vollkommen, perfekt. Da hat Schuld keinen Platz. Da ist Sünde nicht erwünscht. Schuld und Sünde sind K.O.-Kriterien. Mit ihnen haben wir bei Gott keine Chance. K.O.-Kriterien ist eigentlich ein Begriff, den wir als Banker immer benutzt haben, um einen Kreditantrag zu bearbeiten oder zu entscheiden. Wenn also bestimmte Mindestanforderungen nicht erfüllt wurden oder wenn starke Negativmerkmale vorhanden waren, dann wurde der Kreditantrag gar nicht weiter geprüft. Er wurde gleich abgelehnt. Gott lehnt Schuld und Sünde unbedingt ab. Aber wir wissen doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Schuld. Wenn wir das tun, dann wird unser Schuldkonto auf Null gesetzt. Dann bist du ohne Schuld. Du bist heilig, wertvoll, gerettet durch Jesus. Wake up, get up, it's a brand new day. Und diesem Ziel, dem Himmel, kommen wir jeden Tag ein Stückchen näher. Ganz praktisch, wisch dir den Schlaf aus den Augen, freue dich über jeden Tag, der dich näher bringt. Sei dankbar, Dankbarkeit macht glücklich, diene dem Herrn mit Freuden. In den Tagesandachten vom Evangeliumsrundfunk habe ich mal gehört von einer Pastorin, Dr. Ulrich Eichler. Sie schreibt: Wir sind für Gott viel zu wertvoll, um nur so dahin zu leben. Gott verlangt von dir keine großen Leistungen, aber er fordert von dir deine ganze Treue. Du musst nicht jeden Tag evangelisieren, kirchliche Angebote unterbreiten und allen Menschen helfen. Die größte und einzige Anforderung an uns lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem, was du bist und was du hast, und deinen Nächsten genauso. Wir sollen Leuchttürme der Liebe sein, der Barmherzigkeit und Freundlichkeit. Leuchttürme, die der alles übersteigenden Agape-Liebe. Leuchttürme der Barmherzigkeit, auch dann, wenn der andere ein anstrengender Mensch ist. Leuchttürme, die ein freundliches Licht verstrahlen. Bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die einander immer schuldig seid. Wacht auf, Rettung zieht auf, das ist der Merkvers für heute. Wacht auf, seid mutig und stark, seid positiv, sei optimistisch, steh auf, es ist ein brandneuer Tag. Jesus, der Retter, wird bald wiederkommen. Er hat es zugesagt, und was Gott zusagt, das hält er gewiss. Amen.